Gut, dann auch willkommen von meiner Seite. Wir hatten ja letzte Woche schon mal einen gemeinsamen Termin, da hatten wir das Thema Geschäftsmodelle besprochen und die Veranstaltung heute knüpft eigentlich auch sehr schön an dem Thema an. Bei Geschäftsmodellen geht es ja darum, wie man auch selbst ein Produkt entwickelt und dafür die entsprechende Marktstrategie entwirft. Wenn man sich jetzt die Umsetzung ansieht eines Geschäftsmodells, dann gibt es natürlich neben dieser eigenen Herstellungsvariante auch die Möglichkeit, dieses Geschäftsmodell in Kooperation mit einem anderen Unternehmen umzusetzen oder aber auch ein anderes Unternehmen zu übernehmen, was vielleicht in einem anderen Geschäftsfeld oder auch in einem anderen Geschäftsmodell unterwegs ist. Von daher, wenn man sich diesen Dreiklang anschaut von Make, Ally or Buy, kann man heute unter Ally diesen Punkt Kooperation sehen und unter Buy Mergers and Acquisitions. Und da werden wir heute auf diese zwei verschiedenen Strategien den Schwerpunkt legen und mal näher reinschauen, was bedeutet das genau, was gibt es dort für Möglichkeiten. Und der Fokus wird dabei insbesondere darauf gelegt werden, was bedeutet das auch in der Softwareindustrie? Also es ist insbesondere interessant für Softwareunternehmen, auch solch eine Kooperations- oder M&A-Strategie zu verfolgen. Vielleicht mal eine Frage vorweg. Kennt ihr Beispiele für Kooperationen oder Unternehmensübernahmen in der Softwareindustrie? Jemand eine Idee kommt häufiger in der Presse, zum Beispiel Skype wurde unlängst von Microsoft übernommen. Hat es jemand mitbekommen in der Presse? Okay, also ich denke, prinzipiell liest noch ein Beispiel. Genau, ja. Da sieht man also, dass auch sehr bekannte und auch große Unternehmen sowohl davon Gebrauch machen, dass sie andere Unternehmen übernehmen und dies machen sie in der Regel dann auch, um zum Beispiel andere neue Geschäftsfelder zu erschließen. Aber über diese Motive und so weiter, darüber werden wir dann später noch sprechen. Warum ist das dann insbesondere interessant in der Softwareindustrie? Wir hatten auch schon letzte Woche angesprochen, dass es verschiedene ökonomische Charakteristika der Softwareindustrie gibt, zum Beispiel die Netzeffekte. Und die besagen im Endeffekt auch, wenn ich es schaffe, eine größere Nutzerbasis zu adressieren und dort einen Login-Effekt herzustellen, dann kann ich damit auch überproportionale Ertragssteigerungen erzielen. Und somit kann ich also auch eine Übernahme dazu nutzen, um genau solch eine Marktposition zu ergreifen, indem ich der einzige große Anbieter bin, der dann eine zentrale Plattform anbietet. Und dort darauf basierend kann ich dann natürlich auch die Netzeffekte realisieren. Prinzipiell ist es so, dass es in der Softwareindustrie ja einige sehr große Unternehmen gibt, aber auch eine Großzahl an kleinen Unternehmen, gerade Start-up-Unternehmen. Und interessanterweise, wenn man sich auch mal ein bisschen diese Verteilung anschaut, sieht man, dass diese Unternehmensübernahmen insbesondere durch die großen Unternehmen forciert werden. Wir hatten eben schon mal diese Beispiele, Microsoft oder Google, aber auch SAP Oracle, die kaufen ständig Unternehmen hinzu und es sind häufig auch sehr kleine Unternehmen. Und das liegt dann auch darin, dass die Softwareindustrie eine sehr agile Branche ist, wo immer wieder neue Unternehmensgründungen entstehen, neue Geschäftsfelder erschlossen werden und die großen Unternehmen nutzen dann sozusagen diese Strategie oftmals, um diese neuen aufstrebenden Geschäftsfelder zu erschließen. Bei Kooperation ist es so, dass es das sowohl für große als auch für kleine Unternehmen interessant ist. Für große Unternehmen, da gibt es auch oft strategische Partnerschaften, da werden wir später auch noch zu sprechen kommen. Aber auch für kleine Softwareunternehmen ist das interessant. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, es gibt hier ein Softwareunternehmen und die sind in Deutschland schon auch erfolgreich, möchten jetzt aber internationalisieren, dann ist es für die manchmal gar nicht so einfach, wenn man noch keine große Belegschaft hat, einfach andere internationale Märkte zu erschließen. Und da kann es dann sehr wohl interessant sein, wenn ich einen Partner finde, der vielleicht dann dort diese Vertriebskontakte im Ausland herstellen kann und darüber mir dann den Marktzugang erschließen kann. Also gerade dieses Kooperationsthema ist sowohl für kleine Unternehmen als auch für große Softwareunternehmen von erheblicher Bedeutung. Bevor wir einsteigen mit dem Inhalt noch kurz zur Literatur. Hier ist einerseits das Buch von Professor Buxmann aufgetragen. Da findet man viele Inhalte von den Kooperationen und auch den Unternehmensübernahmen wieder. Dann gibt es hier noch zwei Publikationen, die eher auf das Thema Kooperationen abzielen. Und die letzte, der letzte Literaturbeitrag ist von Wirz. Dort ist nochmal detailliert beschrieben, was es verschiedene Arten von Mergers und Acquisitions gibt. Gut, haben wir auch so einen Drücker, Jin? Gut, wir steigen ein mit dem Thema Kooperation und beginnen auch wieder mit einer Definition. Wir hatten ja auch letzte Woche schon mal darüber gesprochen, über den Sinn und Zweck von Definition und dass es auch nicht immer nur eine Definition gibt, aber es hilft einem auf jeden Fall, sich dem Thema zu nähern und auch zu sehen, um was es sich hier eigentlich handelt. Wichtig ist hierbei auf jeden Fall, dass die Unternehmen, die an der Kooperation beteiligt sind, weiterhin rechtlich selbstständig bleiben. Das wird sich später bei der Unternehmensübernahme anders verhalten. Bei der Kooperation bleiben die bestehenden Unternehmen getrennte rechtliche Entitäten und kooperieren einfach. Das bedeutet aber nicht, dass sie im rechtlichen Sinne verschmelzen. Und das ist eine ganz wesentliche Eigenschaft, die man auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten sollte. Dann ist hier auch nochmal vermerkt, dass Kooperationen in der Regel auch auf mittel- oder langfristige Zusammenarbeit abzielen. Es geht hier also nicht um eine einmalige Kooperation, das könnte ja zum Beispiel auch einfach der Einkauf von gewissen Zulieferprodukten sein, sondern eine richtige Kooperation ist in der Regel schon auch vom zeitlichen Horizont länger ausgerichtet. Und in der Regel ist es natürlich auch so, dass eine Investition notwendig ist, um diese Kooperation dann auch zum Laufen zu bringen und da auch ein kooperatives Leistungsangebot erbringen zu können. Die Ziele von den Kooperationen liegen dann einerseits darin, dass ich entweder versuche, Effizienzvorteile zu erzielen oder effektiver zu werden. Klar ist natürlich, wenn ich so eine Kooperation eingehe, dass ich da auch wirtschaftliche Ziele verfolge. Und man kann sich das so vorstellen, prinzipiell sind ja die Unternehmen eh schon bestrebt, Gewinne zu realisieren und der Weg der Kooperation soll sozusagen dabei helfen, diese Ziele noch leichter erfüllen zu können über viele Dinge, wie schon angesprochen, zum Beispiel den Marktzugang, den der eine Partner mit einbringt und vielleicht das erweiterte Produktangebot, das ein anderer Partner mit einbringt in die Kooperation. Da kommen wir auch schon zu dem Thema der Vorteile. Das ist jetzt hier sicherlich noch keine abschließende Aufzählung, soll aber schon mal einen Eindruck geben, wo man potenziell Vorteile erzielen kann, sofern man eine Kooperation eingeht. Das eine Thema ist die Realisierung von Skaleneffekten. Das kann man sich vorstellen, wenn man kooperiert und dadurch auch das Marktvolumen steigern kann, dann kann man sozusagen Skaleneffekte erzielen, indem man eine größere Produktmenge erzeugt mit bestehenden Kapazitäten. Dann sieht man zum Beispiel auch oft im Bereich Zeiteinsparung, man kann Entwicklungsressourcen zusammenlegen, kann dadurch vielleicht das Produkt schneller an den Markt bringen und entwickeln, weil sozusagen Kompetenzen von beiden Kooperationspartnern zusammenfließen. Das Thema Reduktion von Risiken kann man sich auch vorstellen, gerade wenn die Kooperation neue Geschäftsfelder erschließen soll, dann ist man da nicht alleine unterwegs, sondern hat auch seinen Kooperationspartner und teilt sich nicht nur den Erfolg, sondern auch die Risiken. Zwei Beispiele sind hier noch erwähnt. Gerade auf das erste Beispiel möchte ich nochmal drauf eingehen. Das ist jetzt ein Beispiel, was nicht aus der Softwareindustrie ist, was aber, denke ich, jedem recht geläufig ist. Das sind die Allianzen der Fluggesellschaften. Die nutzen die Kooperationsstrategien, um ihr Streckennetz zu erweitern. In der Regel ist es halt nicht so, dass die Lufthansa um die ganze Welt fliegt und jede Destination anfliegen kann, allein schon aus ressourcentechnischen Gründen, aber auch aus Risikoaspekten. Und daher setzen sie auf ein Kooperationsnetzwerk. Und das kann man sich so vorstellen, dass dann jeder Kooperationspartner ein geografisches Netz hauptsächlich bearbeitet und diese Netze dann ideal so koordiniert sind zwischen den Koordinationspartnern, dass sie sich möglichst wenig überlappen. Und damit hat man dann die Möglichkeit, die alle geografischen Destinationen anbieten zu können, ohne das alles mit eigenen Ressourcen staffen zu müssen. Und das letzte Beispiel hier auf der Folie geht nochmal auf den Punkt, was ich vorher schon angesprochen hatte, gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen, für die ist oft dieser Zugang zu neuen Märkten ganz essentiell und für die sind da Kooperationsstrategien eine der ganz zentralen strategischen Maßnahmen, um dieses Ziel überhaupt erreichen zu können. Ja, wenn man diese Vorteile realisieren kann, die wir eben schon angesprochen haben, dann kommt natürlich auch die Frage, wie verteile ich diese Vorteile? Prinzipiell ist es ja so, wenn ich nicht mehr alleine diesen Gewinn erwirtschafte, sondern in Kooperation, dann geht es auch darum, wie man denn diese Gewinne dann auch fair verteilen kann. Weil man muss sich immer darüber bewusst sein, die verschiedenen Kooperationspartner haben natürlich nur ein wirtschaftliches Interesse an der Kooperation, wenn das für sie auch wirtschaftlich von Vorteil ist. Und von daher kann es dann in der Regel natürlich nicht tragfähig sein, wenn der ganze Gewinn dann nur durch einen Kooperationspartner beansprucht wird. Die Verteilung der Vorteile, die durch eine Kooperation erzielt werden, dazu gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Hier haben wir das mal exemplarisch aufgemalt mit dem Kuchen. Ich denke, das ist ganz plastisch, weil es einfach auch nochmal diese Problemstellung auch schön visualisiert. Man sieht, dass der Kuchen am kleinsten ist, solange man keine Kooperation eingeht. Von daher ist sozusagen die Motivation dass man einen größeren Kuchen erzeugen kann. Und dann kommt genau dieser Punkt, wie wird jetzt dieser größere Kuchen auf die verschiedenen Akteure aufgeteilt. Es gibt hier verschiedene Ansätze auch aus der Spieltheorie, die sich diesem Thema schon mal aus spieltheoretischer Sicht gewidmet haben, wie man denn so einen Gewinn verteilen könnte. Hier gibt es dieses Beispiel mit dem Bettler-Krösus-Problem. Das besagt in kurzen Zügen, ein Bettler und ein Krösus laufen gemeinsam durch die Straße und finden 100 Euro und müssen dann überlegen, wie sie denn jetzt dieses Geld gerecht untereinander verteilen können. Und sie dürfen es nur behalten unter der Prämisse, dass sie sich auch einigen können, wie sie es aufteilen. Wenn sie sich nicht einigen können, dann bekommt keiner einen Mehrwert. Und da ist dann natürlich die Frage, wie verteilt man das am gerechtesten? Da gibt es verschiedene Ansätze. Ein Ansatz geht in die Richtung, dass man das basierend auf den jeweiligen Nutzenfunktionen verteilt. Darüber könnte man den höchsten Mehrwert potenziell erreichen. Da müsste man dann aber natürlich wiederum wissen, wie ist die Nutzenfunktion des Bettlers, wie ist die Nutzenfunktion des Krösus. Das sind natürlich Dinge, die sind in der Praxis in der Regel recht schwierig festzustellen. Weitere Ansätze, dies zu verteilen, wären zum Beispiel, dass man es einfach in dem Fall durch zwei teilt, also durch die Anzahl der Kooperationspartner. Das ist, denke ich, ein sehr naheliegender Ansatz. Dennoch muss man sich auch überlegen, in der Praxis ist es vielleicht oftmals so, dass der eine Partner mehr Ressourcen einbringt als der andere oder der eine Partner ist deutlich größer oder ähnliches. Von daher kann es manchmal sein, wenn man diese Verteilung über die Anzahl der Akteure durchführt, dass sich dann gerade die größeren Player eher übervorteilt fühlen und die kleineren vielleicht überproportional davon profitieren. Es gibt also verschiedene Ansätze, um dieses Kuchenstück, dieses größere Kuchenstück zu verteilen. Es gibt auch kein einziges richtig oder falsch, wie man das jetzt am besten machen sollte. Wichtig ist immer, dass sich die Kooperationspartner einig werden, dass es aus beiderlei Sicht eine gerechte Verteilung ist, denn nur wenn beide Parteien oder auch mehrere Parteien, wenn jeder zu dem Ergebnis kommt, dass diese Kooperation für ihn einen Mehrwert erstellt, nur dann haben sie auch ein Interesse, langfristig und nachhaltig an dieser Kooperation zu arbeiten. Und von daher sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass man sich anschaut, was sind denn die Motive für die Kooperation von den verschiedenen Kooperationspartnern, über welche Verteilungsschlüssel werden dort die Vorteile verteilt und ist dieser angewandte Verteilungsschlüssel ein nachhaltiger Ansatz, der dann auch den nachhaltigen Erfolg dieser Kooperation sicherstellt. Gehen wir auf die nächste Folie. Wir hatten eben schon drüber gesprochen, über die Vorteile, die sich aus der Kooperation ergeben. Jetzt möchten wir mal ein bisschen den Blick darauf richten, in welchen Bereichen es denn eigentlich potenziell überhaupt Kooperationen geben kann und das insbesondere in der Softwareindustrie. Und bevor wir in verschiedene Kooperationsmodelle mal genauer hineinschauen, möchte ich hier erstmal noch auf die Wertschöpfungskette der Softwareindustrie zu sprechen kommen. Und zwar ist es abgeleitet von der allgemeinen Wertschöpfungskette auch nach Porter. Haben wir eine Wertschöpfungskette für die Softwareindustrie entwickelt und diese beinhaltet die Hauptaktivitäten, die eigentlich notwendig sind, um ein Softwareprodukt herzustellen. Wir unterteilen das hier in 10 Primäraktivitäten und ich gehe einfach mal durch diese verschiedenen Aktivitäten durch, um die nochmal ein bisschen näher zu erläutern. Die erste Aktivität ist Forschung. Generell muss natürlich, bevor ich ein Produkt entwickeln kann, sind auch gewisse Grundlagen, auch wissenschaftlicher Natur dazu notwendig. Und von daher muss sozusagen in der Regel erst einmal die Forschungsbasis dargelegt sein, bevor ich mit der Entwicklung des Produktes anfangen kann. Die Entwicklung ist dann, sind die klassischen Aktivitäten, die man auch unter Softwareentwicklung kennt. Das ist also das klassische Codieren, plus dann auch die Komposition verschiedener Software, Komponenten. Dann haben wir den Punkt Wartung. Da geht es dann um die inkrementelle Weiterentwicklung bestehenden Softwarecodes, als zum Beispiel Patches oder auch größere Wartungen, wie dann zum Beispiel einem Upgrade ausgeliefert werden. Dann haben wir den Punkt der Produktion. Produktion ist wirklich die physische Produktion. Das zielt darauf ab, also auch in gerade klassischen Distributionsmodellen, wo die Software nicht über das Internet bereitgestellt wird, sondern wenn man klassisch noch überlegt, man hat die Software auf CD gebrannt und installiert die dann bei sich im Rechner, dann muss diese Software ja auch sozusagen beim Hersteller, müssen die verschiedenen Softwarekomponenten zusammengefügt werden und auf eine CD mit Installationsprogramm gebrannt werden. Dann haben wir den Bereich Marketing. Das Softwareprodukt muss dann natürlich auch am Markt positioniert werden. Unter Marketing fallen dann die klassischen Marketingaktivitäten, wie zum Beispiel die Distributionspolitik. Dann haben wir den Punkt Implementierung. Sobald das Produkt beim Kunden ist, ist es in der Regel bei Software noch nicht damit getan, das einfach nur in den Rechner reinzuschieben, sondern in der Regel müssen dort auch noch Implementierungsschritte durchgeführt werden. Diese Implementierung kann je nach Software ganz unterschiedlich aufwendig ausfallen. Wenn man jetzt an betriebswirtschaftliche Software denkt, dort sind solche Implementierungsprojekte in der Regel sehr zeitaufwendig. Das kann sich über mehrere Wochen, Monate bis hin zu Jahren strecken, wohingegen halt bei kleineren Softwareprodukten gerade auch im Konsumentenbereich die Installation oft weniger Aufwand erfordert. Dann haben wir auch noch den Punkt Ersatzbeschaffung. Ersatzbeschaffung definieren wir gegen Ende des Produktlebenszykluses. Also wenn man sich vorstellt, man nutzt heute ein Softwareprodukt und möchte dann dieses Softwareprodukt am Ende des Lebenszyklus vielleicht durch ein anderes ersetzen, man möchte vielleicht auf ein anderes Produkt wechseln oder man möchte dieses Produkt gar nicht mehr nutzen, dann gibt es da zum Beispiel die Deinstallation auf dem Rechner oder dann auch bei Unternehmen die Aktivitäten, um dieses Softwareprodukt wieder aus den operativen Produkten zu entfernen. Als weitere Aktivität haben wir definiert Training und Zertifizierung. Das ist auch insbesondere wieder im wirtschaftlichen Kontext sehr relevant, da die Softwareprodukte in der Regel von einer Komplexität sind, die es nicht erlauben, diese Produkte einfach so zu nutzen, ist in der Regel Training notwendig und oftmals gibt es auch verschiedene Zertifizierungsangebote. Dann haben wir noch den Punkt der Kundenbetreuung. Gerade wieder im B2B-Software-Segment ist es so, dass die Softwareanbieter in der Regel auch ein Kundensupport anbieten, einfach um zu gewährleisten, dass die Software auch reibungsfrei läuft und funktioniert. Man kann sich das so vorstellen, die Kunden sind ja auch auf die richtige Funktionsweise der Software angewiesen, gerade wenn die Kunden zum Beispiel ihre Produktionsprozesse damit steuern. Und dann kann man sich gut vorstellen, dass da natürlich auch eine Kundenbetreuung notwendig ist. Und zu guter Letzt kommt noch der Punkt Betrieb. Das wird insbesondere jetzt auch im Zuge von On-Demand und Cloud Computing wichtiger. Und zwar ist es so, dass das Softwareprodukt ja auch während dem Einsatz weiter betrieben werden muss. Man kann sich darunter solche Aktivitäten vorstellen, wie Backups ziehen von der Software, Monitoring, ob irgendwelche Datenbankspeicher überlaufen etc. Also es gibt ganz viele Dinge, die getan werden müssen, auch um überhaupt den regulären Betrieb von Software zu unterstützen. Diese Aktivitäten muss man auch so lesen, man hat es eben schon teilweise auch rausgehört, das ist jetzt nicht eine rein sequentielle Abfolge dieser Aktivitäten, sondern diese Aktivitäten können teilweise auch parallel oder in einer anderen Reihenfolge auftreten. Das ist nicht das Wichtige. Der wichtige Punkt hier ist, dass man sich darüber bewusst werden muss, dass all diese Aktivitäten in der Regel notwendig sind, um überhaupt ein Softwareprodukt an einen Endkunden liefern zu können und dort auch erfolgreich betreiben zu können. Und darüber sieht man schon, das sind schon einige Aktivitäten. Was man noch dazu im Hinterkopf haben sollte, hinter all diesen groben Aktivitäten stecken natürlich hunderte von feingranulareren Aktivitäten. Also wie zum Beispiel in der Entwicklung ist es nicht nur das Codieren, es ist auch dann verschiedene Tests auf Unit-Ebene, Systemtests etc. Also das ist nur eine hochaggregierte Sicht auf die Aktivitäten, die alle notwendig sind, um ein Produkt zum Kunden zu bekommen. Und wenn man sich diese schon mal anschaut, sieht man, dass da einiges geleistet werden muss. Und gerade für kleine Unternehmen ist es natürlich schwierig, alle diese Aktivitäten selbst durchzuführen. Und da sieht man auch wiederum eine potenzielle Motivation, beziehungsweise dann auch den Vorteil, wenn man hier auch Kooperationen eingeht in der Wertschöpfungskette und auf Partner setzt, die dann dort jeweils ihre Kernkompetenzen haben, dann kann genauso ein Vorteil entstehen, über den wir schon gesprochen haben. Gut, auf dieser Folie schauen wir uns jetzt mal an, wer können denn solche potenziellen Partner sein und wie könnte denn so eine Zusammenarbeit aussehen. Wir finden hier im Zentrum das Unternehmen, das jetzt sozusagen Gegenstand unserer Betrachtung ist, und finden hier außenrum verteilt vier verschiedene Kategorien. Ich fange mal auf der rechten Seite an, bei den Kunden. Potenziell kann man sich vorstellen, dass das Unternehmen auch mit seinen Kunden zusammenarbeitet. Interessant ist es natürlich insbesondere für das Unternehmen, da die Kunden das spezifische Know-how über ihren Einsatzzweck haben. Und daraus kann natürlich der Softwareanbieter sehr viel lernen, wie wird mein Produkt dort eingesetzt, wie kann ich es dann vielleicht auch noch erweitern. Und hier wäre dann zum Beispiel eine gemeinsame Produktentwicklung denkbar. Der zweite Bereich ist, dass es auch mit Wettbewerbern, ja? Genau. Vielleicht auch noch ein weiteres Beispiel, nochmal auf der Kundenebene, bevor wir auf die Wettbewerber gehen. Wir sehen ja auch noch diesen Punkt Zusammenarbeit in Standardisierungsgremien oder überhaupt in Gremien. Bei SAP ist es auch so, dass die Anwender sich in solche Anwendergruppen zusammengeschlossen haben. Und zwar gibt es in Deutschland eine deutschsprachige Anwendergruppe, es gibt in den USA eine amerikanische Anwendergruppe. Und so versuchen also sozusagen auch die Kunden, ihre Interessen zu bündeln, dann gemeinsam gegenüber SAP aufzutreten und dann auch wieder gewissermaßen auch Einfluss dann auf die Entwicklung zu nehmen. Und das kann man sich ja auch wieder als dieses Zusammenspiel vorstellen, wo dann auch in einer gewissen Art und Weise eine Kooperation entsteht. Der zweite Bereich sind die Wettbewerber. Wettbewerber, da geht es auch oft unter diesem Schlagwort Co-Opetition, das ist so ein Kunstwort zwischen Kooperation und Competition, Wettbewerb. Und da gibt es dann auch bei SAP das Beispiel der Zusammenarbeit mit Microsoft unter dem Namen Duet, wurde da eine Anbindung von Microsoft Office-Lösungen an die SAP R3-Welt entwickelt. Und da kommt natürlich auch genau wieder dieses Verteilungsproblem zu tragen. Also die Frage für Microsoft und SAP ist sehr wohl, lohnt sich diese Zusammenarbeit? Sicherlich könnte das eine interessante Softwarelösung für Kunden sein, aber Microsoft und SAP konkurrieren auch in einigen Bereichen. Ist es denn dann wirklich wert, dieses Projekt einzugehen, dort vielleicht einen Vorteil zu erzielen? Wie verteilt man diese Vorteile und schaden wir uns da nicht vielleicht in anderen Bereichen? Da kann man sich schon vorstellen, das ist ein ziemliches Spannungsfeld, in dem sich da die Unternehmen bewegen, aber das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo diese Zusammenarbeit funktioniert hat und gemeinsam etwas entwickelt worden ist. Es gibt vielleicht noch einen zweiten ganz interessanten Punkt in diese Richtung, auch bezogen auf SAP. SAP wird ja oft als Hauptkonkurrent von Oracle gesehen Und Oracle als größter Datenbanklieferant ist dennoch oftmals liefern die Datenbanken, auf denen dann die SAP-Software läuft. Von daher kann sich SAP auch nicht ganz Oracle verschließen, sondern muss auch ganz häufig an ihre Kunden SAP-Installationen auf Oracle-Datenbanken ausliefern. Und da steht dann SAP natürlich auch immer vor der Herausforderung, wie verhält man sich gegenüber dem Wettbewerber? Auf der einen Seite möchte man dem natürlich auch nicht die Datenbankzahlungen zukommen lassen, auf der anderen Seite kriegt man sonst sein Produkt nicht verkauft, wenn man nicht auch das auf einer Oracle-Datenbank anbietet. Gut, dann wechseln wir die Perspektive zu den Zulieferern. Zulieferer kann man sich jetzt vorstellen, das sind Akteure, die einen Teil des Lösungsportfolios an das Unternehmen zuliefern. Ich möchte ja auch nochmal auf ein Beispiel eingehen, das ist aus der SAP Business by Design Welt. Business by Design ist das On-Demand-Angebot von SAP, sozusagen, dass man das, die Software nicht mehr bei sich im Unternehmen installieren muss, sondern man kann die über das Internet nutzen. Und dieser ganze Betrieb, dass Kunden diese SAP-Software von Business by Design dann über das Internet nutzen können, dort sind ganz viele Aktionen notwendig im Hintergrund. Diese Software muss gewartet werden, Monitoring, Backups von den Kundendaten etc. Und diese Aktivitäten hat SAP dann auch an ein indisches Unternehmen outgesourced und dieses Unternehmen führt dann genau diese Aktivitäten durch und fungiert sozusagen gemäß diesem Modell hier dann als Zulieferer einer gewissen Wertschöpfungsaktivität für das Unternehmen SAP. Die vierte und letzte Perspektive sind dann die Komplementäranbieter. Hierunter werden zwei Beispiele gegeben, einerseits Distributoren oder auch Technologiepartner. Wenn wir bei dem Beispiel SAP bleiben, ich hatte vorher schon mal angesprochen, dass in der Regel der Implementierungsaufwand sehr hoch ist. Das führt dazu, dass es ein ganzes Ökosystem sich mittlerweile entwickelt hat an Partnerunternehmen, die diese Implementierungsprojekte durchführen. Und da gibt es also eine Vielzahl an Beispielen, an Unternehmen, die sozusagen hier als Komplementäranbieter auftreten, teilweise noch eine Add-on-Entwicklung durchführen und dann das SAP-Produkt bei den Kunden installieren. Gut, im Folgenden schauen wir uns nochmal einige dieser verschiedenen Kombinationen im Detail an. Und zwar legen wir zunächst den Schwerpunkt auf Entwicklungspartnerschaften. Im ersten Schritt schauen wir uns hier nochmal diese Entwicklungspartnerschaften zwischen den Softwareanbietern und den Kunden an. Der Vorteil für den Softwareanbieter ist, wie vorher schon bei dem Beispiel von Schenker gezeigt, dass der Anbieter daraus lernen kann, wie diese Branche funktioniert, beziehungsweise wie auch das Produkt in dieser Branche funktionieren sollte. Und der Vorteil für den Kunden in dem Beispiel Schenker wäre, dass er halt ein Lösungsangebot erhält, was genau der betrieblichen Problematik entspricht. Er hat nicht das Problem, dass er eine Standardsoftware dann auf seinen Fall versuchen muss anzupassen, sondern wenn er diese Entwicklung schon gemeinsam mit dem Anbieter durchführt, dann kriegt er auch ein Problem, Lösung angeboten, die genau diesem Problem entspricht. Hier ist auch noch ein weiteres Beispiel aus dem Bankensektor angeführt, von der IBS Banking Solution. Das war, glaube ich, damals die Deutsche Pfandbank in Kooperation mit einem CSC, Ritzinger, genau, die auch sozusagen für den Bankensektor eine spezifische Lösung gebastelt hatten, wo sie danach auch gesehen haben, das ist nicht nur relevant für die Deutsche Pfandbank, sondern könnte auch für andere Banken interessant sein und dann sozusagen dieses Angebot auch als Branchenlösung für andere Unternehmen angeboten haben. Der nächste Punkt sind Entwicklungspartnerschaften mit Zulieferern. Da hatten wir eben schon mal dieses Beispiel mit dem indischen Betreiber von den Business by Design Plattformen. Es gibt aber auch klassische Zulieferer, die wirklich nicht nur den Betrieb übernehmen, sondern die auch Softwareentwicklung durchführen. Und der Vorteil für den Softwareanbieter liegt hierbei natürlich, dass er gewisse unrentable Geschäfte auslagern kann, Das kann man sich jetzt auch wieder vorher bei dieser Wertschöpfungskette denken. Davon gibt es natürlich gewisse Aktivitäten, die deutlich aufwendiger sind, die niedrigere Margen liefern. Und die können dann natürlich eine Entscheidungsgrundlage dafür bieten, zu entscheiden, welche von diesen Aktivitäten möchte ich vielleicht an potenzielle Zulieferer outsourcen. Und für Zulieferer ist dann, gerade wenn Sie zum Beispiel für auch ein großes Unternehmen zuliefern, besteht dann auch ein Vorteil darin, Sie haben schon mal einen großen Abnehmer für Ihr Produkt. Und es kann natürlich zum Beispiel auch schon mal ein Marktzugang sein. Zudem haben Sie ja dann auch die Kunden dieses großen Abnehmers als potenzielle Markt. Der Nachteil für die Zulieferer ist, dass Sie sich natürlich dann auch sehr auf diesen Anbieter mit Ihrer Lösung fokussieren. Sie liefern also einen Service oder auch eine Entwicklungsleistung, die sehr auf diesen Anbieter fokussiert ist, haben dadurch hohe Investitionskosten, zum Teil auch Schulungskosten. Und diese Abhängigkeit, sieht man hier wieder, ist zweischneidig. Auf der einen Seite bietet sie gewisse Vorteile, auf der anderen Seite hat man dadurch auch eine gewisse Bindung. Dann schauen wir uns nochmal den Bereich der Coopetition an. Das war das Beispiel vorher mit den Oracle-Datenbanken oder auch mit der Entwicklung von SAP und Microsoft Duet. Vorteil ist sicherlich da die gemeinsame Nutzung von Ressourcen, Entwicklungs- und Produktionskapazitäten. Hier ist auch nochmal dieses Beispiel mit Duet erwähnt. Wenn man sich nochmal anschaut, wie das genau funktioniert, treten hier zwei verschiedene Akteure auf, die beide entwickeln, dann sozusagen auch Schnittstellen anbieten, die genau zueinander passen und liefern dann sozusagen auch ein integriertes Code-Artefakt aus. Sie liefern also nicht getrennte Entwicklungsstücke aus, die dann nachträglich noch integriert werden müssen, sondern der ganz zentrale Punkt, dass über diese Schnittstellen diese Anbieter das Produkt schon so anbieten, dass es als eine integrierte Entität verwendet werden kann. Dann eine weitere Form sind Reseller-Beziehungen. Reseller-Beziehungen ist gerade auch wieder, wenn man sich das SAP-Beispiel vor Augen nimmt, hatte ich schon angesprochen, dass SAP auf ein sehr großes Ökosystem auch an Partnern setzt. Man kann sich das vorstellen, SAP hat zigtausend von Kunden, das wäre für SAP ziemlich schwierig, mit allen Kunden diesen intensiven Kontakt zu pflegen, der notwendig ist für den Betrieb einer solch komplexen Lösung. Und dadurch gibt es ganz viele Systemhäuser und Partner, die diese Integration der Produkte durchführen, die aber auch teilweise als Reseller auftreten. Wie funktioniert das dann? Reseller, man sieht hier, dass das IP, was durch den Softwareanbieter entwickelt wird, wird an solch einen Partner, an einen Reseller übergeben. Der zahlt dafür Lizenz- und Maintenance-Gebühren und tritt dann wiederum als eigener IP-Verleiher auf an den Endkunden. Also man hat hier sozusagen einen doppelten Verleihmechanismus dieser Software und der Reseller tritt hier wirklich als eigene, auch rechtliche Entität auf, der dann wieder diese Software neu lizenziert an den Kunden und dafür dann auch entsprechende Lizenzeinnahmen bekommt. Was sind die Vor- und Nachteile? Das liegt natürlich auf der Hand, muss man da auch vielleicht die Perspektiven unterscheiden. Aus Softwareanbietersicht ist der Vorteil, dass ich über diese vielen Partner auch wieder den Marktzugang zu ganz vielen Kunden bekommen kann. Und diese Partner können dann genau diese intensive Kundenbetreuung durchführen, die jetzt vielleicht das Unternehmen selbst nicht liefern könnte. Der Nachteil ist natürlich, dass auch ein gewisser Teil der Marge dafür draufgehen wird, als wenn man das selbst direkt machen würde. Und aus Perspektive dieses Resellers ist der Vorteil, dass Sie nicht selbst entwickeln müssen, sondern Sie können dieses Produkt schon einkaufen. Sie wissen, dass dieses Produkt auch erfolgreich ist am Markt, haben dann natürlich aber halt eine deutlich niedrigere Marge, als wenn Sie es komplett auch selbst entwickeln würden. Gut, dann schauen wir uns noch zwei weitere Arten der Kooperation an. Ein weiteres Modell ist das sozusagen genannte Revenue Share Modell. Hier geht es darum, dass ein Akteur als Broker auftritt und ein ganz plastisches Beispiel dazu ist zum Beispiel die Apps, die man sich aufs Handy laden kann. Da ist es auch so, dass zum Beispiel Apple als Broker agiert, über deren Marktplatz sozusagen der Anbieter und der Käufer zusammenkommen. Apple entwickelt dann in dem Fall die App nicht selbst, sondern das wird durch x-beliebige andere Unternehmen erstellt und Apple tritt rein nur als Plattformanbieter auf und damit in der Form eines IP-Brokers. Sie entwickeln die IP nicht selbst, aber sie bekommen dann einen gewissen Anteil des Erlöses dafür, dass sie diese Broker-Plattform zur Verfügung stellen. Als letzte Kooperationsform möchte ich noch kurz die OEM-Beziehung vorstellen. Dieses Modell ist relativ bekannt in der Automobilindustrie. Dort ist es so, dass es die großen Automobilhersteller gibt und diese sehr viele Zulieferaktivitäten outgesourced haben. Da ist es also so, dass sie oftmals diese verschiedenen entwickelten Teile dann nur noch zusammenführen, vielleicht noch kleine Entwicklungsbausteine hinzufügen und dann dieses gesamte Werk, also in dem Fall das Auto, an die Endkunden verkaufen. Das ist hier auch dargestellt. Sie sind einerseits, bekommen Sie sehr viele Komponenten zugeliefert, dann entwickeln Sie zum Teil auch noch selbst Komponenten hinzu, aber der ganz entscheidende Punkt ist, dass Sie diejenigen sind, die diese Komponenten zu einem großen Ganzen zusammenführen, was dann einen größeren Mehrwert erzielt und dann auch verkauft werden kann. Gut, so viel zu den verschiedenen Entwicklungspartnerschaften. Als ein letztes Thema noch, bevor wir zu den Unternehmensübernahmen übergehen, das Thema Standardisierungspartnerschaften. Gerade in der Softwareindustrie, wie schon angesprochen, die sehr dynamisch ist, entstehen auch ständig neue Standards, es entstehen neue Vorschläge, neue Kommunikationsprotokolle etc. Und da gibt es gewisse Arbeitsgruppen und Standardisierungsorganisationen, die versuchen, Standards zu schaffen, um genau auch die Interoperabilität von verschiedenen Lösungen steigern zu können. Da gibt es zum Beispiel das Open Document Format. Das war eine Standardisierungsallianz gegen die Vormacht von Microsoft, die natürlich da schon ihren eigenen Standard haben, der auch eine hohe Marktdurchdringung hat. Und in dieser Allianz sind dann viele der bekannten anderen Player vertreten. Dort war, glaube ich, IBM, Oracle, Google, die sich alle dort engagiert haben und versucht haben, dort eine zweite Standardisierung an den Markt zu bringen, auf die sie dann hoffen, möglichst viele andere Partner auch gewinnen zu können, die dann auch auf dieses Format setzen. Und diese Format- und Standardisierungseigenschaften sind natürlich ganz wesentlich, auch wenn man nochmal an die Netzeffekte denkt und sich überlegt, dass diese Netzeffekte natürlich nur erzielt werden können, wenn auch die verschiedenen Produkte oder Nutzer auch kompatible Lösungen zur Verfügung stehen haben. Und dafür sind diese Standardisierungspartnerschaften ganz essentiell. Und da gibt es sowohl kommerzielle, aber auch nicht kommerzielle Angebote, die dort gewisse Vorschläge erarbeiten. Das gibt es auch im Bereich von Webservices und Ähnlichem. Da empfiehlt sich, wenn man da ein gewisses Interesse hat, einfach nachzuschlagen für den spezifischen Fall und zu schauen, was sind dort die vorgegebenen Standards. Und idealerweise setzt man seine eigene Lösung auch auf solch einem Standard auf, weil man dann einfach schon eine viel größere Reichweite erzielen. Genau. Gut. Wir wechseln jetzt den Fokus von den Kooperationen zu den Unternehmensübernahmen. Und bevor wir da im Detail einsteigen, erstmal eine Übersicht, Klassifikation, was denn überhaupt eine Unternehmensübernahme ist, beziehungsweise was es dort für verschiedene Arten gibt. Man sieht schon an dem Begriff Merger and Acquisition, der aus zwei Teilen zusammengesetzt ist, dass es sich hier eigentlich auch um zwei verschiedene Handlungen handeln kann. Das eine ist der Merger, im Deutschen die Fusion, und Acquisition ist wirklich die Akquisition, also der Kauf von einem Akteur durch den anderen. Bei dem Kauf gibt es dann vornehmlich zwei verschiedene Arten, wie man eigentlich ein Unternehmen kaufen kann. Das eine ist der Asset Deal, das andere der Share Deal. Da geht es einfach darum, mit was bezahle ich eigentlich? Und das eine kann sein, dass ich auch mit meinen eigenen Assets, wie zum Beispiel Geld, bezahlen für dieses Unternehmen. Es kann aber auch sein, dass ich mit eigenen Aktien für das Unternehmen bezahle. Das wäre dann zum Beispiel, wenn ich eine Übernahme plane, könnte ich dann den Aktionären des Zielunternehmens anbieten, dass sie anstelle der jetzigen Aktien eine gewisse Anzahl an Aktien meines Unternehmens erhalten würden. Und bei der Fusion wird unterschieden, Fusion durch Aufnahme oder Fusion durch Neugründung. Das ist insbesondere eine rechtliche Fragestellung. Fusion durch Aufnahme bedeutet, dass das Ziel in das Käuferunternehmen integriert wird und sozusagen keine Neugründung der neuen Entität geschaffen wird. Und Fusion durch Neugründung würde bedeuten, zwei rechtliche Entitäten kommen zusammen und bilden eine völlig neue rechtliche Identität. Ja, wenn man sich jetzt dann auch mal anschaut, was für Formen von Unternehmenszusammenschlüssen gibt es denn eigentlich? Hierfür ist es interessant, wenn man sich auch nochmal die Wertschöpfungskette in Erinnerung ruft und sich überlegt, wie können eigentlich diese verschiedenen Partner jetzt auch von ihrem Wertschöpfungsbeitrag positioniert sein. Man unterscheidet hier grob in drei Arten. Das eine sind horizontale, dann vertikale und konglomerative Übernahmen. Horizontale Übernahmen bedeuten, dass es Übernahmen sind, die auf dem gleichen Level stattfinden. Das wäre zum Beispiel jetzt, dass ein Softwareanbieter einen anderen Softwareanbieter übernimmt, der vielleicht ein anderes Softwareprodukt anbietet. Das sind auch genau diese zwei Auswahlmöglichkeiten, die Sie hier finden. Das eine ist mit Produktausweitung. Das würde bedeuten, wenn das Zielunternehmen eine andere Art von Software bereitstellt, oder ohne Produktausweitung. Das wäre dann im gleichen Softwaresegment ein Zukauf. Bei vertikal finden wir die Rückwärtsintegration und Vorwärtsintegration. Das kann man sich jetzt wieder auch vorstellen als dieser Zulieferer oder auch der Kunde des Softwareunternehmens. Eine Rückwärtsintegration wäre zum Beispiel, wenn SAP diesen indischen Betreiber der Software-Business by Design-Plattform übernehmen würde und sozusagen diesen Zulieferer übernehmen würde. Und eine Vorwärtsintegration wäre, wenn SAP eines der Implementierungshäuser übernehmen würde, wie zum Beispiel die TDS, die heute diese Software bei ihren Kunden integriert. Unter konglomerativen Übernahmen versteht man solche Übernahmen, die ganz neue Geschäftsfelder erschließen. Das könnte zum Beispiel auch eine Übernahme sein, die dann gar nicht in der Softwareindustrie ist, vielleicht in einer angrenzenden oder auch weiter entfernten Industrie. Und dort handelt es sich dann in der Regel um ganz neue Geschäftsfelder. Dieser Klassifikationsrahmen kann dazu dienen, sich einfach darüber auch ein bisschen bewusst zu werden, wenn man sich einen Unternehmenszusammenschluss anschaut, wie diese Akteure eigentlich positioniert sind im Verhältnis zueinander. Diese Folie zeigt nun einen Branchenvergleich über Mergers and Acquisitions. Interessanterweise ist es so, dass mittlerweile die Anzahl der Unternehmensübernahmen in der Softwareindustrie sehr stark zugenommen hat. Das sieht man hier auf dem zweiten Platz, findet sich diese Industrie namens Computer Software Supplies and Services. Und man sieht auch bei der Anzahl der Deals mit 1338, dass diese Industrie die höchste Anzahl an Transaktionen vorfindet, wohingegen das kumulierte Transaktionsvolumen im Moment nur auf den zweiten Platz ausgelegt ist. Woher kommt diese große Anzahl? Ich hatte vorher schon mal angesprochen, gerade in der Softwareindustrie gibt es ganz viele kleine und innovative Unternehmen, und viele der etablierten Branchenriesen kaufen dann genau in solchen Bereichen zu, und von daher ist da immer ein stetiger Drang auch der Konsolidierung vorhanden, und das führt einfach dazu, dass wir so eine hohe Anzahl an Unternehmensübernahmen in dieser Branche feststellen können. Das ist hier der Branchenvergleich für USA. Eine ähnliche Statistik gibt es auch noch für Deutschland. Dort ist die Softwareindustrie nur auf dem sechsten Platz. Man sieht auch wieder, dass die Anzahl der Deals mit 204 die höchste Zahl in dieser Tabelle ist, aber das kumulierte Transaktionsvolumen ist in dieser Statistik nur auf Platz 6 ausgelegt. Ja, die folgende Grafik visualisiert nun die M&A-Anzahl und das Transaktionsvolumen der größten 100 Softwareunternehmen. Und zwar ist hier auf der X-Achse abgetragen die Anzahl der Transaktionen und auf der Y-Achse das kumulierte Transaktionsvolumen. Darüber kann man sehr schön sehen, welche Unternehmen von den großen kaufen denn eher viele Unternehmen zu, welche kaufen sehr teure Unternehmen zu. Und wenn man dann hier zum Beispiel sieht, gibt es Unternehmen wie Google, die über 100 Unternehmen zugekauft haben, dafür in Summe 10 Milliarden Dollar bezahlt haben, also relativ gering, wenn man sich das vergleicht zum Beispiel mit Unternehmen wie Oracle, die haben nicht ganz 100 Unternehmen übernommen, aber haben dafür über 40 Milliarden ausgegeben. Darüber kann man also ein bisschen erschließen, welche Unternehmen kaufen überhaupt, wie viele Unternehmen auf, wie viel sind sie dann auch bereit dafür zu bezahlen. Die Schlussfolgerung dieser Grafik wäre, dass Google wohl vornehmlich kleinere Unternehmen zugekauft hat, während zum Beispiel Oracle auch sehr viele große Unternehmen aufgekauft hat. Da gab es bekannte Beispiele wie die Übernahmen von PeopleSoft oder Siebel. Dort haben sie klassisch Konkurrenten aufgekauft, um dort dann Marktanteile zu gewinnen, wohingegen Google zum Beispiel diese Übernahme von YouTube, die wir schon angesprochen haben, vornehmlich dann auch in neue Geschäftsfelder investiert hat. Und generell sieht man, einfach wenn man sich hier mal das Volumen anschaut und auch die Anzahl, dass insbesondere diese großen bekannten Softwareunternehmen wie IBM, Microsoft, Google, Oracle, HP, dass die einfach eine wahnsinnige Marktkonsolidierung vor sich herantreiben. Und dass dadurch einfach ganz viele von den kleinen und mittelständischen Softwareunternehmen, die oft sehr innovativ sind, auch aus dem Markt verschwinden, weil sie von den großen übernommen werden. Ja. Also wir werden nachher auch nochmal genau auf diesem zu sprechen kommen, wo man auch sieht, dass oft das Management beteiligt ist. Wir werden dann auch mal noch den Erfolg von Unternehmensübernahmen uns anschauen. Und vielleicht noch einen Kommentar auch zu dieser Übernahme von HP, von Autonomy. Da gab es, habe ich auch einen Artikel gerade gelesen von Dell, denen wurde davor auch, gab es schon Übernahmeverhandlungen mit Autonomy und denen war es dann deutlich zu teuer und Dell auch als Hardwarehersteller, die hatten es dann abgelehnt, aber HP hat dann zugeschlagen für diesen Preis und Dell hat dann das natürlich auch entsprechend kommentiert und sozusagen auch herausgestellt, dass diese Übernahme sicherlich nicht erfolgreich war. Ja, nachdem wir eben so ein bisschen einen Marktüberblick bekommen haben, habe ich hier mal noch abgetragen, was denn die größten Transaktionen in den letzten 10 Jahren waren. Und das liest sich folgendermaßen. Grün ist jeweils der Käufer und rot war das Zielunternehmen. Und auf der Y-Achse ist abgetragen, wie viel denn dafür bezahlt worden ist. Man sieht hier noch gerade im Jahr 2000 zur Dotcom-Blase, dort wurden noch fantastische Preise bezahlt, also 25 Milliarden Euro zum Beispiel für Compaq. Das hat sich in den Jahren danach natürlich ein bisschen wieder reduziert, aber man sieht nach wie vor, dass es sich so zwischen 5 und 15 Milliarden bewegt. Also das sind schon richtige Megadeals, die da jedes Jahr noch durchgeführt werden. Und da findet man natürlich jetzt auch wieder diese bekannten Unternehmen. Wir hatten schon Oracle mit der PeopleSoft-Übernahme erwähnt. Dann hat Oracle auch noch BEA Systems übernommen. Man sieht aber auch dann hier die Übernahme von Microsoft, von Skype im Jahr 2011, auch an die 8 Milliarden Euro, die dafür bezahlt worden sind, 8 Milliarden Dollar. Aber auch SAP ist mittlerweile aktiv auf dem M&A-Markt geworden und hat zum Beispiel im Jahr 2010 für Sybase an die 6 Milliarden Dollar bezahlt. Und Sybase ist ein Unternehmen, die mobile Endanwendungen bauen und auch eine mobile Infrastruktur für den Bau von mobilen Applikationen für B2B-Kunden. Und SAP hat dies auch genutzt, um sozusagen hier ein neues Feld zu erschließen, weil SAP bis dahin nicht so erfolgreich war in dem Bereich der mobilen Applikationen. Was man also hier mitnehmen kann, ist, dass insbesondere die großen Unternehmen scheinbar auch sehr bereit sind, sehr viel Geld auf den Tisch zu legen für solche Transaktionen. Und wir werden uns jetzt nochmal genauer anschauen, was sind denn eigentlich die Motive für diese Übernahmen und wie ist dann teilweise auch der Erfolg dieser Übernahmen zu bewerten. Ja, dieses Modell ist von Haleplian und wir werden nicht durch alle Punkte durchgehen. Das Wichtige ist, dass in groben Zügen klar wird, wie sozusagen auch die Forschung sich diesem Thema widmet und welche Bereiche dort betrachtet werden. Der erste Bereich hier zielt darauf ab, Indikatoren zu finden, die das M&A-Verhalten beeinflussen. Also wie Professor Buxmann schon vorher richtig beschrieben hatte, ist zum Beispiel das Managerial Self-Interest, also die Interessen des Top-Managements spielen eine sehr hohe Rolle darauf, ob überhaupt und wie viel Unternehmen gekauft werden. Der zweite Bereich widmet sich dann der Erfolgsanalyse. Und zwar gibt es gewisse Moderatoren, die beeinflussen, ob solche Übernahmen erfolgreicher sind oder weniger erfolgreicher. Das kann man sich auch wiederum vorstellen. Bauchgefühlsmäßig würde man natürlich sagen, Unternehmen, die gut zu mir passen, wo ich eine hohe Kompatibilität habe, die lassen sich wahrscheinlich auch einfacher integrieren und dann wird diese Übernahme wohl auch erfolgreicher sein. Es gibt aber eine ganze Vielzahl an Faktoren, die dort potenziell schon analysiert worden sind und wir werden im Folgenden einfach mal den einen oder anderen Punkt davon aufgreifen. Prinzipiell ist es so, dass man die Bereiche, also die wirken auf die M&A-Intensität, das sind insbesondere die Interessen des Managements, aber auch Umweltfaktoren, kaufen andere Unternehmen dazu, dann kaufe ich vielleicht auch dazu und vielleicht auch die Unternehmenseigenschaften. Ich hatte initial schon mal angesprochen, dass größere Unternehmen sind eher dazu geneigt, auch wieder auf Transaktionen zu setzen. Das liegt einfach auch an der Natur der kleinen Unternehmen, die verfügen oftmals gar nicht über die Kapitalmittel, um solche Übernahmen durchzuführen. Bei den Moderatoren des M&A-Erfolgs sieht man, dass es einerseits gewisse Transaktionseigenschaften gibt. Dort kommt es dann zum Beispiel darauf an, ob ich ein Unternehmen mit Aktien, also mit eigenen Aktien oder mit Geld kaufe. Dort ist es in der Regel so, dass es von dem Markt positiver wahrgenommen wird, wenn ich genug Kapital habe, um das Unternehmen zu kaufen und wenn ich nicht dafür mit eigenen Aktien bezahlen muss. Dann gibt es aber auch wiederum Management-Effekte, Umweltfaktoren oder auch Unternehmenseigenschaften. Da gibt es eine ganze Reihe von und wir werden jetzt im Folgenden nochmal auf den einen oder anderen Punkt zu sprechen kommen. Ja. Ja, also prinzipiell gibt es da die Frage zielt eigentlich auf zwei Punkte ab. Das eine ist sozusagen, wie messe ich den Erfolg und dann auch zu schauen, was sind die Treiber des Erfolgs. Wie messe ich den Erfolg? Da gibt es wissenschaftliche Ansätze. Es gibt dann nicht sozusagen die eine Kennzahl, aber es gibt gewisse, die häufig verwendet werden. Wir werden später auch mal noch ein Beispiel dazu sehen. Prinzipiell ist das eine, dass man sich gerade bei kapitalmarktgelisteten Unternehmen anschaut, wie die Aktienkursentwicklung ist, also wie schätzen sozusagen die Investoren solch eine Übernahme ein. Aber es wird auch angeschaut, wie sich dann Bilanzkennzahlen verändern des Käuferunternehmens, also ob dadurch überproportionale Umsatzsteigerungen erzielt werden können. Es gibt aber auch neben diesen eher finanzorientierten Kennzahlen gewisse Analysen wie zum Beispiel, ändert sich die Anzahl der Patente, wie ist die Mitarbeiterfluktuation von dem übernommenen Unternehmen. Man muss da natürlich immer auch schauen, welche Daten zur Verfügung stehen. Also ich als Käuferunternehmen habe natürlich die Möglichkeit, ganz viele Kennzahlen zu erheben, also wie zum Beispiel die Mitarbeiterfluktuation. Wenn man jetzt so eine Cross-Sectional Study durchführen will, wo man viele Unternehmen vergleicht, da wird es mir als Wissenschaftler nicht möglich sein, zu analysieren, wie viele Mitarbeiter jetzt im Zuge der Transaktion das Unternehmen verlassen haben oder ähnliche Dinge. Also von daher, es gibt ganz viele Kennzahlen, wo man sagt, dass die potenziell den Erfolg ausdrücken, aber nicht alle dieser Kennzahlen können auch sehr einfach erhoben werden. Das ist richtig. Das ist richtig. Also ich glaube, man müsste diese Diskussion jetzt pro Kennzahl führen. Ich führe sie jetzt mal kurz für diese Ereignisstudie, also diese Kapitalmarktreaktion, die sehr häufig verwendet wird. Da liegt halt zugrunde, dass man sagt, dass der Aktienkurs spiegelt die zukünftigen Gewinne des Unternehmens wider. Und alle Investoren prägen ihre Einschätzung halt im Sinne des Aktienkurses. Und da ist es dann so, dass sozusagen die Übernahme wird bekannt gegeben. Man gibt dann bekannt, welche Synergiepotenziale man sich erhofft mit der Übernahme. Die Investoren schauen sich an, wie plausibel sind diese Synergiepotenziale und diskontieren das dann auf den heutigen Aktienkurs runter. Und die Reaktion des Aktienkurspreises auf die Ankündigung, sagt man dann, ist ein Indikator dafür, wie wahrscheinlich es ist, ob diese zukünftigen Ziele auch erwirtschaftet werden oder nicht. Ja, das setzt aber natürlich auch den perfekten Kapitalmarkt zugrunde, dass die ganzen Investoren auch volle Informationsübersicht haben etc. Also da gibt es auch gewisse Restriktionen. Und das ist in der Regel auch das, was man findet. Also wenn man eine Übernahme negativ bewertet, dann wird also das Management des Käuferunternehmens sicherlich immer sagen, das ist nicht die passende Kennzahl für unsere Übernahme, sondern die werden natürlich immer nur solche Kennzahlen auch als legitim erachten, die dann ihre Transaktion entsprechend auch bewerten. Ja, man hört häufig, wenn die Kapitalmarktreaktion schlecht ausfällt, dann sagt das Management, naja, wir hatten aber strategische Motive, es war ein strategischer Zukauf, das ist dann ziemlich nebulös, ja, das kann man nicht greifen, was ist schon strategisch, wo wirkt sich das genau aus? Von daher muss man schon sehen, dass dieses ganze Thema, es wird nie möglich sein, final zu erklären, war die Transaktion jetzt schlussendlich erfolgreich oder nicht. Man kann aber schon, indem man sich verschiedene Kennzahlen anschaut, auch über verschiedene Transaktionen, kann man schon sehen, welche Tendenzen gibt es, welche Unternehmen sind wohl eher positiv oder negativ abgelaufen. Und ich denke, man lernt auch viel im Nachhinein. Wir hatten heute schon das Daimler-Chrysler-Beispiel oder andere. Da bei den Unternehmen kann man sich ja auch nochmal im Nachhinein anschauen, wie war da die initiale Kapitalmarktreaktion, wie wurde das aufgefasst und wie hat sich es dann langfristig entwickelt. Gut. Ja, dann gehen wir nochmal auf die Motive stärker ein. Wir unterscheiden hier in strategische, finanzielle und persönliche Motive. Beginnen möchte ich mit den strategischen Motiven. Da wird als erstes nochmal die Subkategorie Marktmotive genannt. Dort findet man auch wieder die Netzeffekte. Also hier geht es wirklich darum, ich möchte übernehmen, um mir dadurch eine gewisse Marktposition zu sichern oder auch neue Märkte zu erschließen. Des Weiteren gibt es Leistungsmotive. Dort kann es sein, hier ist das Beispiel mit Entwicklung integrierter Systeme. Ich möchte als ganzheitlicher Lösungsanbieter auftreten. Dadurch kaufe ich noch interessante Lösungskomponenten hinzu und kann dann gegenüber meinen Kunden wie als Generalunternehmer auftreten. Oracle ist zum Beispiel ein Unternehmen, was solch eine Strategie verfolgt. Oracle tritt gegenüber den Kunden auf als Generalunternehmer, die sowohl Hardware plus Datenbanken plus Betriebssystem plus Applikationssoftware anbieten und versuchen damit halt als einziger Supplier für die Kunden dann zur Verfügung zu stehen. Dann gibt es noch den Bereich Risikomotive. Hatten wir auch schon angesprochen, wenn ich natürlich mich diversifiziere und eine Übernahme durchführe, dann habe ich noch weitere Geschäftsfelder und bin dadurch vielleicht nicht mehr ganz auch so abhängig von meinem ehemaligen Kerngeschäft. Dann gibt es finanzielle Motive. Es gibt einerseits auch bilanzpolitische und steuerliche Motive für Übernahmen. Da muss man dann genau in die Bilanzrichtlinien reinschauen, was das für Effekte haben kann. Es kann zum Beispiel sehr attraktiv sein, dass ich ein Unternehmen kaufe, was kaum verschuldet ist und kann dadurch meinen eigenen Verschuldungsgrad senken und ähnliche Dinge. Und zu guter Letzt gibt es die persönlichen Motive und da hatten wir schon heute auch Beispiele angesprochen, die dazu führen. Und man sieht einfach, dass viele Manager versuchen, sich über solche Transaktionen manche versuchen sich da ein Denkmal zu setzen, andere versuchen dadurch den Erfolg zu erreichen, den sie in ihrem operativen Geschäft sonst nicht erreichen könnten. Da gibt es also ganz verschiedene Dinge, die hier in diese Kategorie einzusortieren sind. Zu den Konzentrationstendenzen in der Softwareindustrie. Wir hatten schon erwähnt, dass gerade auch die Größe sehr wichtig ist vor dem Hintergrund der Netzeffekte. Wenn ich es also schaffe, diese zentrale Position einzunehmen und alle sozusagen auf mein Produkt setzen und es kaum andere attraktive Plattform gibt, dann schaffe ich es, einen sogenannten Winner-Takes-it-All-Markt zu schaffen, indem ich dann meine Netzeffekte voll ausspielen kann und zum Beispiel diese Übernahme auch von Oracle, damals von Siebel und auch PeopleSoft, war genau in diese Richtung abgezielt, dass ich mir Kontrahenten aufkaufe und dadurch versuche, einen Standard zu setzen. Ja, wir hatten eben schon die Frage auch vom Gin in die Richtung, wie wird denn eigentlich der Erfolg bewertet von solchen Übernahmen? Und es gibt zahlreiche Literatur, die sich damit beschäftigt hat, wie der Erfolg von Übernahmen ist und welche Erfolgsfaktoren es dazu gibt. Was ich hier dargestellt habe, sind die Ergebnisse von Literaturüberblicksstudien. Also man kann sich vorstellen, es gibt wahrscheinlich hunderte, tausende Publikationen, die den M&A-Erfolg analysiert haben. Und dann gibt es gewisse Publikationen, die diese Ergebnisse zusammengetragen haben und versucht haben, ein aggregiertes Bild auf diese Daten zu bringen. Und interessant ist hierbei, dass der Effekt für die Ziele immer positiv ist. Das kann man sich auch ganz leicht vorstellen. In der Regel ist es so, wenn ein Unternehmen gekauft werden soll, dann muss man einen höheren Preis bezahlen, als der heute an der Börse gelistete Preis in der Regel ist. Von daher muss man eigentlich immer einen Aufpreis bezahlen, wenn ich ein Unternehmen übernehmen möchte. Und das führt dazu, dass der Effekt für das Zielunternehmen positiv ist. Aus Käufersicht hingegen, wenn man sich hier die Ergebnisse anschaut, ist es recht uneinheitlich. Viele berichten, dass es neutral ist, einige auch mit einer Tendenz zu einem negativen Ergebnis. Und das ist sozusagen auch wieder der Blick oder ein bisschen die Antwort auf die Frage vorher. Also über alle Unternehmensübernahmen hinweg gibt es keine Evidenz, dass es jetzt tendenziell immer positiv wäre für den Käufer, die Unternehmen zu kaufen, sondern es ist ein sehr breit gefächertes Bild, in der Regel über alle Übernahmen hinweg, neutral bis leicht negativ. Und darüber kann man natürlich auch schon die Bedeutung herleiten. Für Unternehmen ist es dann sehr relevant zu schauen, dass sie natürlich besser abschneiden als dieser abgeschätzte Durchschnitt. Weil wenn es sozusagen ein neutral oder leicht negatives Ergebnis für mich in Summe bedeutet, eine Übernahme durchzuführen, dann ist die Frage, ob überhaupt diese Übernahme dann sich rentiert oder ob ich es nicht gleich sein lassen kann. Von daher auch in Anbetracht dieser Vielzahl an Unternehmensübernahmen stehen gerade Softwareunternehmen vor der Herausforderung, sich dieser Herausforderung zu stellen und zu überlegen, welche Übernahmen sind wirklich sinnvoll und wo schaffe ich es, einen positiven Wertbeitrag für mein Unternehmen zu erzielen. Ich hatte vorher schon angesprochen, es gibt gewisse Erfolgsdeterminanten gemäß diesen Literaturstudien, die angenommen werden, dass sie sich positiv auswirken. Zum Beispiel geht man davon aus, dass Transaktionen in Zeiten geringer Intensität erfolgreicher sind. Es gibt manchmal so Phasen, da kaufen ganz viele Unternehmen zu. Das führt in der Regel dazu, dass die Preise überteuert sind und es wurde herausgefunden, dass die Transaktionen erfolgreicher sind, wenn gerade nicht alle zukaufen. Dann zum Beispiel auch niedrige gesetzliche Regularien, die vielleicht greifen können, kann man sich vorstellen, dass Kartellbehörden da potenziell eingreifen können. Dann findet man, dass Barzahlung in der Regel erfolgreicher ist als Share Deals, also wenn ich nicht mit meinen eigenen Aktien, sondern wenn ich genug Kapital in meiner Bilanz habe, mit der ich das Unternehmen kaufen kann. Dann wurde gezeigt, dass feindliche Übernahmen tendenziell positiver sind als freundliche Übernahmen. Feindliche Übernahmen bedeutet, dass ich die Übernahme ohne das Management des Zielunternehmens einbinde, direkt an die Aktionäre des Zielunternehmens richte. Dass ich sozusagen sage, liebe Aktionäre des Zielunternehmens X, ich biete euch 45 Euro für jede eure Aktie und sagt mir bitte, ob ihr bis zum Ende des Jahres diesem Kauf zustimmt. Dann wird das Management des Zielunternehmens überhaupt nicht gefragt und man geht davon aus, dass oft in den Verhandlungen mit dem Zielmanagement halt gewisse Vorteile, Synergievorteile des Käufers verloren gehen, weil dann natürlich auch das Management versucht, nochmal was abzugreifen und dass deswegen solche feindlichen Übernahmen für den Käufer erfolgreicher sind. Und zu guter Letzt ist auch die wissenschaftlichen Ergebnisse deuten darauf, dass fokussierte Übernahmen erfolgreicher sind. Wir hatten vorher schon mal diese verschiedenen Bereiche angedeutet, von konglomerativen Übernahmen, Vorwärts-Rückwärts-Integration etc. Und es zeigt sich, dass diese Übernahmen, die wirklich auf ein fokussiertes Geschäftsfeld, was auch kompatibel zu meinem Unternehmen ist, vielleicht auch ein komplementäres Produktangebot ermöglicht, dass die erfolgreicher sind als Unternehmensübernahmen, die in völlig getrennten Bereichen stattfinden, weil dort natürlich auch es wahrscheinlich schwieriger ist, Synergien herleiten zu können. Das sind Ergebnisse unabhängig von der Softwareindustrie, genau. Also diese Überblicksstudien, die haben sich über alle Industrien hinweg, alle Publikationen angeschaut, und das sind so Faktoren, wo die sich ziemlich in die gleiche Richtung gehen und sich nicht widersprechen. Und davon kann man also ausgehen, dass das sowohl in der Softwareindustrie als auch in anderen Industrien zutrifft. Diese Folie fasst jetzt nochmal Analysen zusammen, die sich speziell dem Erfolg von Unternehmensübernahmen in der Softwareindustrie gewidmet haben. Und zwar habe ich hierzu 5 Studien aufgeführt, und die haben sich auch genau angeschaut, wie erfolgreich sind Unternehmensübernahmen und welche Faktoren begünstigen eine Übernahme bzw. verschlechtern sie. Was man hier sieht, ist, dass auch wieder Zielunternehmen positiv abschneiden. Das hatten wir davor auch schon gesehen. Also es ist einfach so, dass wenn ich ein Unternehmen übernehmen möchte, dann muss ich einen gewissen Aufpreis bezahlen, und der kommt in der Regel den Aktionären des Zielunternehmens zugute. Bei den Käuferunternehmen sieht man, dass es bei 3 Studien negativ für die Käufer ausgefallen ist, bei einer Studie positiv und bei einer, die sagt qualitativ, dass es für die Ziele besser ist als die Käufer. Also ich glaube, diese Aussage kann man auf jeden Fall unterschreiben, dass es für die Käufer bei weitem nicht so erfolgreich ist wie für die Ziele. Aber man sieht auch, dass es bei den Käufern ein sehr uneinheitliches Bild ergibt. Es bleibt nach wie vor offen, ob es für alle Käufer in der Softwareindustrie positiv, negativ oder also der entscheidende Punkt ist eigentlich, dass es wahrscheinlich von gewissen Faktoren abhängt, ob die Übernahme gut oder schlecht ist. Das zeigt dieses Bild. Und folgende Erfolgsdeterminanten haben sich jetzt hier auch herauskristallisiert, dass sie positiv wirken. Wieder die Barzahlung wurde auch in den Studien analysiert, also die Unternehmen, die die Ziele mit eigenem Geld kaufen konnten, die wurden positiv bewertet. Dann auch komplementäre Übernahmen. Und zwar hatten Gao und Eier eine Untersuchung gemacht, wo die Software sich in einem Software-Stack befindet und ob diese komplementär ist. Also die hatten ein Schichtenmodell eingeführt zwischen Applikationssoftware, Betriebssystemsoftware, Datenbanken, Hardware, und hatten dann geschaut, ob der Käufer und der Ziel in der gleichen Schicht sind oder in angrenzenden Schichten, und konnten dann zeigen, wenn Käufer und Ziel in angrenzenden Schichten sind, dann führt es zu solchen komplementären Angeboten und darüber dann auch zu Synergien. Und der dritte Punkt, das wurde insbesondere in der Studie von Lecher und Quach fokussiert, ist, dass auch die Kompatibilität der Software und der Unternehmen von Bedeutung ist. Sofern also da eine höhere Kompatibilität erreicht werden kann, das wirkt in der Regel auch positiv. Interessant ist aber, dass ganz viele von den Faktoren, die ich auf der Folie davor gezeigt hatte, und auch weitere bislang noch gar nicht untersucht worden sind in der Softwareindustrie. Und das ist natürlich interessant, wenn man sich überlegt, wie viele Unternehmen in der Softwareindustrie gekauft worden sind und es bislang wissenschaftlich eigentlich auch noch gar nicht klar ist, welche Faktoren sich positiv oder negativ auswirken, dann muss man schon sagen, dass viele Transaktionen einfach durchgeführt werden, ohne dass auch im Voraus schon eine gewisse statistische Expertise vorhanden ist, ob diese Transaktionen denn wirklich erfolgreich sein können oder auch nicht. Und da ist natürlich dann auch viel Forschungsbedarf, dass man da auch an die Praxis Empfehlungen geben kann, welche Übernahmen potenziell erfolgreicher sind als andere. Ja? Ja. Da kommen wir auf der nächsten Folie dazu. Ja. Das ist auch ein interessanter Punkt, der wird auch immer wieder mal analysiert. Also negativ hier hieß hier erstmal nur, dass zum Beispiel die Kapitalmarktreaktion negativ ausgefallen ist. Sicherlich könnte man dann auch dieses What-If-Szenario durchspielen, was wäre, wenn ich denn gar nicht kaufen würde. Und da gibt es gewisse Ansätze, die vergleichen dann sozusagen das Unternehmen mit Peer-Unternehmen, die nicht gekauft haben, und führen da Analysen durch. Und wenn die natürlich dann auch negativ wären, dann könnte es vielleicht doch positiv sein. Das Problem ist natürlich, es gibt hier eine Unmenge an Fragestellungen, die man sich alles, denen man sich widmen könnte, die alle auch sehr interessant sind. Nur gibt es im Moment für die Softwareindustrie nur diese 5 Studien, die sind auch nur relativ begrenzt an Faktoren, was dort bislang betrachtet worden ist. Und genau solche Studien, das wäre alles notwendig, um dann wirklich da auch eine Aussage geben zu können. Ja, wie angesprochen, kommen wir jetzt noch zu diesem CAR, zu der Erfolgsmetrik. Wir haben noch gute 5 Minuten, von daher versuche ich das noch kurz anzureißen. Ich weiß nicht, hat jemand schon mal was von der Event Study gehört? Hat jemand vielleicht Unternehmensbewertung belegt beim Professor Schierek oder Corporate Finance? Okay, also prinzipiell, die Methode ist relativ umfangreich, von daher kann ich die jetzt auch nur kurz skizzieren, aber ich versuche, dass zumindest klar wird, wie sie prinzipiell funktioniert. Und zwar geht es hier darum, wenn eine Unternehmensübernahme bekannt gegeben wird, wird analysiert, wie die Kapitalmarktreaktion ist. Also sozusagen, wie entwickelt sich der Aktienkurs in dem Zeitfenster, wo die Transaktion bekannt gegeben wird. Und das Zeitfenster, das sagt man so in der Regel 2 bis 3 Tage vor Ankündigung bis 2 bis 3 Tage nach der Ankündigung. Und man schaut sich genau dieses Zeitfenster an und schaut dann, ob in diesem Zeitfenster der Aktienkurs eine abnormale Rendite erzielt hat. Man rechnet sozusagen die normale Rendite aus im Vergleich, wie sich der Aktienkurs über die letzten 200 Tage entwickelt hat, auch im Vergleich zu einem Referenzindex, und kann darüber prognostizieren, wie er sich eigentlich entwickelt hätte. Und diesen Wert vergleicht man dann mit dem Ist-Aktienkurs und kriegt darüber hinaus, ob jetzt sozusagen diese Ankündigung einen positiven oder einen negativen Effekt auf den Aktienkurs hatte. Und dieses führt dann zu diesem Wert CAR, das heißt Cumulated Abnormal Return. Man rechnet also pro Tag den abnormalen Return, abnormale Rendite aus, kumuliert den über das Zeitfenster und kriegt dann darüber eine Aussage, ob diese Transaktion in diesem Zeitfenster tendenziell positiv oder negativ war. Was ich hier zusammengestellt habe, ist für... Ja? Beides ist möglich. Also wir nehmen jetzt mal ein Beispiel. Wir fangen an mit Microsoft und Skype. Ich nehme den Aktienkurs von Microsoft in den letzten 200 Tagen vor Bekanntgabe der Übernahme und vergleiche, wie der Aktienkurs von Microsoft in den 200 Tagen sich vergleicht zu einem Referenzindex entwickelt hat. Und da kann ich einen oder mehreren Referenzindex nehmen. Also ich kann zum Beispiel den S&P 500 nehmen, könnte aber auch einen Softwareindex nehmen. Und kann darüber prognostizieren, wie Microsoft in den 200 Tagen sich verhältnismäßig zu dem Referenzindex entwickelt hat. Und kann darauf dann schließen, wie er sich entwickeln hätte sollen in dem Zeitfenster. Und dann schaue ich halt, wie der aktuelle Aktienkurs war im Vergleich zu dem prognostizierten. Und was man hier sieht, ist zum Beispiel bei dem großen Deal von Skype, dass das zu 1,19% negativ war, also sozusagen eine abnormale Rendite im negativen Sinn. Es wurde also skeptisch aufgenommen am Kapitalmarkt. Man kann jetzt sagen, 1,19% ist nicht sonderlich viel, man muss es aber natürlich auch in Bezug setzen. Das ist die negative abnormale Rendite, die diesem Event zugeschrieben wird, innerhalb von 5 Tagen. Wenn man jetzt diese Prozente annualisiert und auf das Jahr hochrechnet, dann ist das natürlich schon einiges, was da an Kapitalmarkt zerstört wird. Von daher sind auch solche vermeintlich kleinen Ausschläge doch auch ganz schön von Bedeutung, wenn man sich überlegt, auch was da für ein Marktvolumen hinten dran steckt. Ich habe hier noch weitere Beispiele aufgenommen, gerade zum Beispiel, wir hatten Oracle und PeopleSoft schon erwähnt, das war ein Bieterwettkampf, das hat dann zu einem sehr negativen Effekt von 5% geführt, und hier gibt es auch weitere Beispiele von der SAP und auch der Software AG. Prinzipiell ist es so, diese abnormalen Renditen zu rechnen, also die Methode, das ist nicht ganz trivial, da gibt es ganz viele verschiedene Parameter, die man dort auch setzen kann. Man kann verschiedene Zeitfenster setzen, also da gibt es sicherlich auch ein bisschen Spielraum. Aber es ist sehr interessant, wenn man diese Studien durchführt für eine Großzahl an Unternehmen, und dann ermöglicht es auch, gewisse Aussagen vergleichender Natur zu treffen, indem man dann sagen kann, naja, zumindest basierend auf den Einschätzungen der Investoren scheint diese und jene Transaktion deutlich schlechter als eine andere ausgefallen zu sein. Aber wie schon initial erwähnt, also das ist nicht die einzige Erfolgsmetrik, die man zugrunde legen kann. Es ist eine sehr bewährte Methode, aber es gibt auch ganz viele andere Ansätze, wie erwähnt zum Beispiel die Anzahl an Mitarbeitern oder Patenten oder sonstige Größen, die man sich dazu anschauen könnte. Ja, wir kommen auch zur letzten Folie, ist auch 3 Uhr. Was wir heute gesehen haben, ist, dass Kooperation und Unternehmensübernahmen sehr wichtige Strategien sind, insbesondere in der Softwareindustrie. Sie kommen sehr häufig vor und sind auch von der wirtschaftlichen Bedeutung sehr relevant. Wir haben auch gesehen, das hatten wir heute nicht den Schwerpunkt so drauf, aber prinzipiell ist die Wertschöpfungstiefe von Softwareunternehmen tendenziell noch höher als in anderen Branchen. Also in der Automobilindustrie wird in der Regel deutlich mehr outgesourced an Zulieferer, als das in der Softwareindustrie der Fall ist. Bei den Kooperationsstrategien sieht man, dass es ganz verschiedene Partner gibt. Also das können Wettbewerber, Kunden, Zulieferer oder Komplementäranbieter sein. Und der ganz entscheidende Punkt ist diese Herausforderung, wie verteile ich dann den Kooperationsgewinn? Natürlich erst muss ich es schaffen, überhaupt einen Kooperationsgewinn zu erzielen, aber dann muss ich auch schauen, wie kann ich mich da mit den anderen Playern einigen, um da eine nachhaltige Kooperation auch zu ermöglichen. Neben der Kooperation setzen die großen Unternehmen insbesondere auf die Unternehmensübernahmen. Da gibt es sehr viele, wie wir in den verschiedenen Graphen sehen konnten. Und gerade die großen Softwarefirmen neigen dazu, diese Vielzahl an kleinen, innovativen Unternehmen aufzukaufen. Interessant ist aber, dass der wirtschaftliche Erfolg aus Käufersicht sehr fraglich ist. Also für die Zielunternehmen ist es immer interessant. Also ich kann jedem nur empfehlen, Aktien von Unternehmen zu kaufen, die bald übernommen werden. Ob ich jetzt Aktien von den Unternehmen haben muss, die selbst Übernahmen durchführen, das bleibt fragwürdig. Und da ist einfach auch noch viel Forschungsbedarf, dass man analysiert, welche Faktoren führen dazu, dass solche Übernahmen erfolgreicher sind als andere. Ja. Ich denke, das gehört auf jeden Fall zu den Gründen, warum diese Übernahmen halt oftmals auch neutral oder leicht negativ ausfallen und dann doch nicht die Synergien bringen, die oft der Käufer sich gewünscht hat. Ja. Gut, dann sind wir damit am Ende angekommen. Wenn es noch Fragen gibt, gerne. Ansonsten sind wir damit fertig.